Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema dunkle Archive und geschwärzte Unterlagen. Auge in Auge mit dem BND. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und leider kann ich mir keinen Eimer Popcorn neben mein Mikro stellen, weil sonst dreht ihr beim Zuhören so ein bisschen durch mit dem Gecrunche. Aber ihr solltet euch unbedingt was zu knabbern holen. Ich glaube, das werdet ihr brauchen. Es dreht sich heute nämlich alles um den Kampf um Informationen, um Korruption und um den BND. Wir sprechen über Pressefreiheit und Presseauskunftsrechte, über Frag den Staat, über Korrektiv und wir klären, warum man manchmal das Internet ausdrucken muss. Am Mikro sitzt heute ein Mediziner. Da guckt ihr, gell? Dr. Christoph Partsch ist aber auch Anwalt und kann mir, sollten seine Geschichten zu spannend werden, quasi hochqualifiziert erste Hilfe leisten. Und das tatsächlich, denn wir haben heute das große Vergnügen, in Präsenz aufzuzeichnen. Lieber Herr Dr. Partsch, ich freue mich riesig, dass Sie heute Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern.
Schönen Morgen, Frau Bayrich. Vielen Dank.
Herr Dr. Partsch, ein bisschen habe ich im Intro ja schon über Sie verraten, aber da gibt's noch so einiges zu ergänzen und ehrlicherweise weiß ich gar nicht so recht, wo ich überhaupt anfangen soll. Sie sind Autor, Sie sprechen mehrere Sprachen, nämlich Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, und Sie haben mehrere Studiengänge absolviert, Rechtswissenschaften, Medizin, das erste Staatsexamen und Kunstgeschichte, und das auch noch an 5 verschiedenen Orten, nämlich in Bonn, in Freiburg, in Genf und in Kiel sowie an der Duke University in Carolina. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Beratung zu den Themen Gesellschaftsrecht, Verwaltungsrecht, Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums und Unternehmensstrafrecht. Und von 2011 bis 2016, glaube ich, waren Sie der Vertrauensanwalt des Berliner Senats für die Bekämpfung von Korruption. Sie sind momentan noch Vertrauensanwalt, ich glaube, für den O-Berlin-Verein und für die Charité. Und Sie schaffen es regelmäßig mit wirklich spektakulären Fällen in die Presse. Dazu gleich noch mehr. Bevor wir auf diese ganzen angeteaserten Themen eingehen, möchte ich natürlich einsteigen, wie immer, mit einer kleinen Abwandlung. Warum haben Sie Jura studiert? Und was kam zuerst, Jura oder Medizin? Und warum hat letzten Endes Jura dann doch gewonnen?
Ich habe Medizin angefangen, weil ich nach dem Abi nicht so genau wusste, was ich tun soll. Mein Abi war irgendwie so, dass ich das Medizin nahe lag. Und ein Juraprofessor, der ein Onkel von mir war, sagte mir, mach bloß nicht Jura, du kriegst nie einen Job. Und daraufhin sagte ich, na gut, dann mache ich Medizin, da kann ich weltweit immer irgendwie tätig werden. Und habe dann, also ich bin kein fertiger Mediziner, sondern ich habe es nur bis zum ersten Staatsexamen gemacht und fand es einfach zu langweilig und vor allen Dingen zu hierarchisch, was damals in der Bundesrepublik noch enorm sozusagen der weiße Gott oder der Gott in Weiß war. Das lag mir alles nicht und bin dann umgeswitcht auf Jura.
Vor allem nur bis zum ersten Examen. Ja, nicht weit gemacht, nur bis zum ersten. Also Jura hat gewonnen. War Ihnen denn dann schon während des Studiums klar, in welche Richtung es gehen wird? Also war dann klar, wenn Jura, dann Anwalt?
Nach einem kurzen Flirt mit der Diplomatie, den ich als Referendar in der Auslandsstation in Washington hatte, habe ich mich besonnen, habe gesagt, auf jeden Fall Unabhängigkeit, auf jeden Fall Anwalt.
So, jetzt wissen wir, wie Sie zum Anwaltsberuf gekommen sind. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte habe ich eben schon ein bisschen vorgestellt. Und wie immer recherchiere ich natürlich vorher. Und wenn man zu Ihnen recherchiert, begegnet Ihr Name immer und immer wieder beim Thema Presse- und Informationsrechte. Sie haben aber weitere Tätigkeitsschwerpunkte. Was liegt denn letzten Endes am häufigsten auf Ihrem Tisch?
Das ist schwer zu sagen. Jeden Tag ändert es sich. Ich habe einen klaren Schwerpunkt in den Informationszugangsrechten. Da habe ich eigentlich jeden Tag was auf dem Tisch. Gesellschaftsrecht geht rauf und runter und Compliance-Fälle kommen sozusagen völlig überraschend und dann muss man sich ihnen sehr widmen und dann ist mal wieder eine Ruhepause. Es ist ein bunter Mix und das macht es gerade so spannend.
Sie kämpfen auf jeden Fall immer und immer wieder für das Presseauskunftsrecht und Sie brennen richtig dafür. Warum liegt Ihnen das so am Herzen?
Ich glaube, die Pressefreiheit ist extrem wichtig für die Meinungsfreiheit für die Demokratie, so hat es jedenfalls das Bundesverfassungsgericht gesagt. Ich glaube auch daran, ich glaube auch an die Idee von Immanuel Kant, dass mehr Wissen auch zu mehr Klugheit und zu weiseren Entscheidungen führt. Und deshalb glaube ich und vertrete das sehr stark, dass die Presse Zugang zu den Informationen unserer Regierung haben muss. Und das wird ihr immer wieder verwehrt.
Nicht nur das, es wird, das haben Sie mal gesagt, viel zu wenig Gebrauch gemacht vom Presseauskunftsrecht. Inwiefern und warum?
Nun, die Durchsetzung von Presseauskunftsrechten ist erstens langwierig und zweitens auch nicht preiswert, weil es von der Gegenseite immer schwieriger gemacht wird. Also es treten immer mehr Großkanzleien auf, die wie in einem Fall 1000 Seiten schreiben zu einem Informationszugangsfall. Mit den 1000 Seiten muss man sich irgendwie beschäftigen. Die normalen Presseauskunftsfälle sind kürzer, aber sie sind höchst aufwendig und es wird schlichtweg alles in Frage gestellt von der anderen Seite. Also ob er Journalist überhaupt ist, ob er das Recht hat, ob er welche Adresse er angeben darf. Darf er eine verdeckte Adresse angeben oder muss er seine Privatadresse angeben, was natürlich bei Investigativjournalisten nicht wirklich gewollt ist und man muss sie schützen. Da haben wir uns bis zum OVG in München hochgeladen müssen, bis das dann festgestellt worden ist. Das hat 2 Jahre gedauert. Also es ist eine sehr aufwendige Sache und deshalb machen es immer weniger Journalisten. Man muss auch sagen, dass die Presse wirtschaftlich immer mehr notleidend wird. Das ist eine Gefahr. Es gibt dann viele freie, idealistische Journalisten. Es gibt auch neue Modelle, eben mehr Rundfunk, mehr internetbasierter Journalismus, der erstarkt. Aber die klassische Presse wird im Moment zusammengespart. Das tut den Journalisten nicht gut, das tut der Recherche nicht gut, das tut auch der Demokratie nicht gut.
Das denke ich auch. Und bei meiner Recherche habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wenn Presseauskunftsrechte geltend gemacht werden, dass die gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Bin ich da so ein bisschen rechercheblind oder ist es wirklich so, dass viele Auskunftsrechte nicht sofort ohne weiteres erfüllt werden, sondern dass man eben die Hilfe von Gerichten in Anspruch nehmen muss?
Also in dem Moment, wo es spannend wird, scheint die Auskunft immer verweigert zu werden. Aber da mag ich auch, weil ich immer die pathologischen Fälle bekomme, natürlich ein bisschen betriebsblind sein. Ich sehe nicht die Fälle, die einfach durchgehen. Nur wenn es brenzlig wird, ist immer die Erfahrung, dass die Verwaltung als erstes blockt, schweigt, nichts herausgibt als Abwehrmechanismus. Und der spannende Journalismus findet natürlich gerade in dem Bereich statt.
Das auf jeden Fall. Haben Sie eigentlich noch einen Überblick darüber, wie viele Verfahren zu Auskunftsersuchen Sie schon betreut haben?
Tausende.
Tausende?
Ich habe keinen Überblick. Das ist zu viel.
Dann schauen wir uns vielleicht die Auskunftsrechte ein bisschen genauer an. Ich kann als Journalist ja auf Basis verschiedener Normen Auskunft verlangen. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Auskunft nach dem Landespressegesetz, nach dem IFG und dem Anspruch aus Artikel 5 Grundgesetz? Ich meine, klar, IFG gilt für jedermann, aber das würde ja bedeuten, ich kann es als Journalist auch einfach nach dem IFG versuchen. Oder kann ich das vielleicht sogar parallel mit Landespresserecht?
Auch das war lange streitig. Allerdings, da haben die Gerichte gesagt, man kann sowohl nach dem IFG vorgehen wie nach dem Presseauskunftsgesetz. Das Problem ist, dass die Gerichte, insbesondere hier das VG Berlin, der Ansicht sind, dass man im einstweiligen Rechtsschutzverfahren keinen IFG-Antrag durchbekommt. Potsdam ist da anderer Ansicht gewesen, aber es ist eine rare Ausnahme, während natürlich bei dem Presseauskunftsverfahren das einstweilige Antragsverfahren eher der Standard ist, weil Presse schnell und effizient den Anspruch durchsetzen will. Dann hat es 2013 eine kleine Undercover-Aktion gegeben eines Richters am Bundesverwaltungsgericht, der vorher der Assistent von Herrn Maaßen war. Und kaum war er am Bundesverwaltungsgericht, hat er ja gesagt, dass ein Anspruch gegen Bundesbehörden nicht auf die landespresserechtliche Norm aus Kompetenzgründen gestellt werden können. Das hatte 50 Jahre lang problemlos funktioniert. Dann kam dieser Richter als Berichterstatter namens Hecker und hat gesagt, das geht nicht mehr. Und dann gab es einen Aufruhr und das Bundesverwaltungsgericht hat sich dann dahin gerettet, dass der Anspruch auf Artikel 5 direkt gestellt werden müsse, also ein Leistungsanspruch. Man hat immer an der Uni gelernt, das geht nun gar nicht und das ist die absolute Ausnahme. Aber in dem Moment ging es plötzlich, aber nur als Minimalanspruch. Es hat 2 Jahre gedauert, bis man diesen Minimalanspruch zurückgeführt hat, bis zu einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht, wo das Bundesverfassungsgericht dann sagte, diese Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist nur so lange verfassungskonform, wie sie mindestens das Niveau der Landespresserechte hat. Aber es hat die Presse 2,5 Jahre gekostet, sehr viel Geld. Ich habe alle 5 Verfahren geführt beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundesverfassungsgericht, bis wir wieder auf dem Niveau waren. Das war der Effekt dieses einen Richters.
Das ist ja verrückt. Also es scheint mir ohnehin so, als gäbe es da viele verrückte Geschichten. Und Sie nannten eben schon ein gutes Stichwort, nämlich Berlin. Mhm. Und ich habe mir das angeguckt. Ich fand das so ein bisschen schwierig. Ich glaube, die 27. Kammer ist das, ne, in Berlin.
Für Presserecht, ja.
Dass die Auffassung vertreten wird, Presse kann ja nur sein, was Print ist. Das spiegelt doch die Lebenswirklichkeit und die tatsächliche Berichterstattung irgendwie überhaupt nicht mehr wieder, oder wie sehen Sie das?
Ich habe eben den Eindruck, es gibt so einen Volkshochschulkurs, wie verhindere ich das Presseauskunftsrecht für Verwaltung und Richter? Und alle 3-4 Jahre wird ein schwarzes Karnickel aus dem Zylinder gezogen, wie eben dieser angebliche Kompetenzkonflikt, den man vorher nie hatte. Und das neue Karnickel ist, ich brauche Print. Und ansonsten ist man keine Presse. Das halten viele Gerichte für also haben es mir auch so gesagt, für lächerlich. Die 27. Kammer vertritt es, beruft sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das das nicht hergibt. Aber es führt eben dazu, dass Journalisten, die im Internet publizieren, wohl im Moment ihren Anspruch nicht durchbekommen. In Berlin.
Ich finde das ziemlich absurd. Zumal auch die großen Printmedien ja beides führen. Und gerade die großen Medien haben online diverse Artikel, die dann nicht im Print sind, hinter einer Paywall. Ja. Und das heißt, dieser eine Artikel wäre dann nicht Presse, weil er nicht im Print erscheint. Ich finde das ein bisschen absurd. Aber Kaninchen hat ja auch, ich glaube, was fragt den Staat? Aus dem Hut gezaubert mit einer Aktion am Alexanderplatz. Ich fand das so großartig. Erzählen Sie mal. Ich glaube, es war Frag den Staat, ne?
Ja, das war Frag den Staat. Ich habe sie nicht vertreten, aber sie hatten die gute Idee, dann schlichtweg ein paar Exemplare in Print auszudrucken und auf dem Alexanderplatz zu verbreiten und so diese Frage in eben einem Eilfall zu umgehen. Sie ist bis heute ungelöst. Also ich habe verschiedene Verfahren jetzt, wo ich versuche, das nach oben zu treiben, damit da endlich mal ein Gericht oben drüber sagt, das ist Unsinn. In den Eilfällen braucht man halt schnell eine Lösung und deshalb verteilen meine Mandanten mittlerweile auch Printprodukte auf den Straßen und die legen wir dann vor und dann sind wir Presse.
War das nicht sogar so, dass es nur eine A4-Seite war und die irgendwie für einen Apfel und ein Ei oder so? Ich habe da irgendwas gehört.
Also es war eine sehr dürftige Zeitung, aber die Idee war klasse.
Ja, und damit sind wir beim Thema Internet ausdrucken, ist manchmal notwendig. Rein praktisch interessiert mich natürlich, Sie hatten eben so eine Zeitspanne von 2 Jahren, glaube ich, angesprochen. Ich meine, die Presse ist ja naturgemäß auf zeitnahe und vor allem objektive Berichterstattung und damit auf zeitnahe Auskünfte angewiesen. Verlieren nicht die gesuchten oder erbetenen Informationen, wenn ich jetzt so lange vor Gericht streite, irgendwie ihre Relevanz?
Das ist die Gefahr bei vielen Fällen. Auf der anderen Seite halten sich viele Fälle in der Relevanz. Also ich habe einen Mandanten, der möchte immer noch gerne wissen, wer den Schabowski-Zettel dem Haus der Geschichte in Bonn verkauft hat. Wir klagen da seit etwa 9 Jahren. Das Haus der Geschichte, ein kleines Museum, sagt aber, das sei Personendatenschutz. Und die Person des Erstverkäufers, der bereit ist, seinen Namen zu nennen, sei ein persönliches Datum des Zweitverkäufers, der nicht genannt werden möchte. Und wir sind jetzt beim OVG NRW. Und wir sagen aber, der 3. Oktober kommt immer wieder. Und zu diesem Termin kann man ja immer die Geschichte wieder bringen. Also erstens, viele Geschichten bleiben oder kommen wieder. Zweitens, man kann auch, und das macht es auch spannend, über den Prozess selbst berichten. Und das ist eine Form, die immer mehr kommt. Wo ich auch meinen journalistischen Mandanten sage, dann berichtet doch darüber, wie schwer es ist oder welche Argumente, welche absurden Argumente die Gegenseite vorbringt. Also zum Beispiel die 1000 Seiten, die von einer Berliner Kanzlei hier produziert wurden für einen Kleinstfall, wo ich mich dann frage, es war ein Verfahren oder ist ein Verfahren gegen das Robert-Koch-Institut, warum leistet man sich 1000 Seiten, das muss ja auch bezahlt werden, für eine Auskunft, die wahrscheinlich nicht die Republik wirklich beunruhigen wird. Also man kann auch dann über die Umstände eines solchen Verfahrens berichten und das macht es dann auch wieder spannend.
Das glaube ich. Da habe ich so eine grobe Idee, was für ein Fall, welcher Fall das gewesen sein könnte. Braucht man ja nicht groß orakeln. Ist es denn vielleicht zur Beschleunigung, weil bei vielen Informationen kommt es ja wirklich auf zeitnahen Erhalt an. Ist es dann vielleicht eine gute Idee und dient auch der Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich mehrere Stellen in Anspruch nehme? Es gibt ja durchaus Fälle, wo das möglich ist. Ich meine mich zu erinnern, dass das bei den Dieselklagen der Fall war. BMWi, glaube ich, mit Sitz in Berlin und aber in Schleswig das Kraftfahrtbundesamt. Da habe ich ja dann auch die Möglichkeit, vielleicht noch ein Gericht ins Boot zu holen, das nicht die 27. Kammer in Berlin also ist.
Zunächst einmal kann man an einem Gerichtsstand eine IFG-Klage einreichen und eine presserechtliche Auskunftsklage. Dann landen sie in Berlin bei der 2. Kammer für IFG und bei der 27. für Presse. Das kann man zum Beispiel machen. Also im Tempelhof-Streit haben wir damals die BIMA verklagt und haben den Vertrag vorgelegt bekommen von einer sich sehr wehrenden Bundeseinheit unter Schwärzung des Mietzinses. Und presserechtlich haben wir dann im Eilverfahren aber den Mietzins auch noch rausbekommen. Und das konnten wir dann zusammenfügen und damit war das natürlich ein schönes Dokument, was man auch abdrucken konnte. Was Sie ansprechen, ist auch teilweise möglich. Das war damals auf Offenlegung der Informationen zu Diesel. Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, also Herr Scheuer damals, sagte, er habe leider zum Dieselskandal keinerlei Informationen. Das hat ihm dann selbst die Präsidentin des Verwaltungsgerichts nicht ganz abgenommen. Das Verfahren hat sich aber, weil da auch eine sehr rabiate Abwehr gespielt wurde, sehr verzögert und dann sind wir gegen das Kraftfahrtbundesamt vorgegangen. Da haben wir innerhalb eines Jahres ein Urteil bekommen und die Berufung wurde dann vom OVG Schleswig zurückgewiesen. Innerhalb von anderthalb Jahren hatten wir sämtliche Informationen. In Berlin hängen wir immer noch in der ersten Instanz.
Wow.
Ja.
Ja, Berlin, Berlin. Herr Dr. Patsch, lassen Sie uns vielleicht jetzt einmal so ein bisschen allgemein gesprochen auf ein paar konkrete Fälle schauen. Als ich Sie in Ihrer Kanzlei besucht habe, zu einem kleinen Plausch, fiel mir ein gerahmtes Bild auf und es war ziemlich viel schwarz zu sehen. Deswegen dachte ich erst, ach, das ist wahrscheinlich moderne Kunst. De facto war es aber ein Aktenstück. War als solches fast nicht zu erkennen. Es war eine Dokumentenseite und zwar ein letztlich Erinnerungsstück an ein Verfahren gegen den BND. Sie mussten mir tatsächlich auch erklären, Herr Patsch, was los war mit den Akten und warum dieses Dokument aussieht, wie es aussieht. Das war nämlich einfach eine schwarze Fläche im Prinzip. Was war da los in diesem Verfahren? Ich glaube, es ging um die Akten zum Fall Eichmann.
Nun, wir haben damals eine unbekannte Norm entdeckt, und zwar einen Direktanspruch gegen die aktenführende Behörde, wenn sie die Akten nicht nach einer gewissen Zeit an das Bundesarchiv abgibt. Das ist eine geniale Norm im Bundesarchivgesetz, die diesen Anspruch erlaubte, und das hat eine Journalistin und ein Mandant von mir nahezu zeitgleich geltend gemacht. Dann konnten wir den BND, und die Zuständigkeit ist dann gleich das Bundesverwaltungsgericht, in Leipzig verklagen. Der war relativ überrascht und reagierte zunächst eben damit, dass er praktisch alles geschwärzt vorlegte. Im Laufe des Verfahrens wurden wir dann, es gibt verschiedene Abwehrmechanismen. Ich habe ja, wie Sie sagten, in den USA studiert und kannte daher so die Abwehrmechanismen und auch die Abwehrargumentation. Und das heißt, bury them in paper. Also man hat uns 7000 Seiten, die extrem schlecht zu lesen waren, also schwach kopiert, aus Mikrofisches abkopiert, vorgelegt. Dummerweise hatte man der anderen Journalistin eine wesentlich besser zu lesende Kopie gegeben. Und wir waren dann im Austausch und dann habe ich dem Gericht gesagt, sie mögen uns doch mal bitte diese bessere Version vorlegen. Das waren dann immer noch 7000 Seiten. Aber in den 7000 Seiten, das hat großen Spaß gemacht, haben wir etwa eine Woche mit einer Hamburger Historikerin, einer Referendarin, meinem journalistischen Mandant und mir gewühlt und haben zum Schluss letztendlich als einziges, aber wichtiges, eine Karteikarte gefunden, die eben zeigte, dass der BND 5 Jahre vor dem Mossad wusste, wo Eichmann sich aufhielt. Nur das natürlich nicht herausgab.
Ich finde das super spannend. Ich habe auch gelesen, dass der BND sich ja grundsätzlich auch ganz gern damit rausredet, dass es einen nicht stemmbaren Verwaltungsaufwand bedeutet, wenn man nur das wirklich absolut Relevante schwärzen würde oder überhaupt sich an das Schwärzen machte. Wie kann man dagegen anargumentieren mit dem AG Neustadt?
Also das ist, ich nenne es immer Folklore. Zur Folklore der Abwehr gehört, unsere Verwaltung bricht jetzt zusammen, wenn wir ihren Akteneinsichtsantrag bearbeiten und die Akten entsprechend schwärzen müssten. Das hört man in fast jedem Verfahren. Ich verweise dann darauf, dass es mittlerweile Techniken gibt, also Programme, die das schwärzen, wo man innerhalb von Minuten das Ganze schwärzt. Ich muss auch sagen, da bleiben die Gerichte Gott sei Dank bei einer klaren Linie und sagen, die Verwaltung hat sich darauf einzurichten, dass sie solche Anträge bearbeiten kann. Und es müssen eben auch entsprechende Leute vorgehalten werden und vielleicht auch Technik. Die Technik wird immer noch nicht eingesetzt. Und dann war eben ein sehr lustiger Moment, als ich eine Klage gegen die Staatsanwaltschaft Neustadt hatte auf Herausgabe einer Ermittlungsakte, dass die mir sagten, ja, wir haben da ein IT-System, das macht das für uns, das können wir Ihnen innerhalb von wenigen Wochen geben. Auch wollen Sie es auf CD? Und ich sagte, Sie sind der Erste und Einzige, der uns das so anbietet. Vielen Dank. Ich werde Sie als lobendes Beispiel jetzt immer verwenden, wenn so die Großministerien, wie hier das Bundeswirtschaftsministerium, sagen, sie haben nicht genügend Leute.
Dann an der Stelle ein Lob an das AG Neustadt.
Absolut.
Das ist aber eine gern bemühte Ausrede, auch in anderen Verfahren. Meta zum Beispiel, da ging es ja auch um Aufspüren und Entfernen von Hass und Hetze im Netz. Und da hat sich der Konzern auch damit gewehrt, dass er gesagt hat, ja, das können wir gar nicht stemmen. Also es ging um den Fall, dass einmal eine Beschwerde eingereicht wurde, dann aufzuspüren, ob Vergleichbares immer weiter verteilt wurde. Das war auch die Ausrede. Und ein ganz, ganz lieber Kollege von mir, Chan Yu Yun, hat das Verfahren geführt. Und er hat sich zusammengetan mit noch ein paar Leuten. Und die haben einfach mal eben eine KI programmiert und dann mitgebracht quasi bei Gericht und das mal demonstriert. Fand ich auch sehr schön. Sie haben aber ja noch einen weiteren Erfolg dann erzielt gegen den BND. Da musste ja noch mal Ungeschwärzte herausgegeben werden, hab ich so im Kopf.
Also ich habe irgendwie 30, 40 Fahnen gegen den BND. Eins läuft noch, das ist zu dem Verleger des Comics von Fix und Foxy, Herrn Kauka. Und Herr Kauka war nicht nur Verleger in München, sondern offensichtlich ein Mitarbeiter des BND. Und das Bundesverwaltungsgericht ist bisher leider der Ansicht, dass seine Nachfahren und sein Ruf in der Münchner Gesellschaft geschützt werden müssen. Also da bin ich noch nicht so weit, dass ich Einsicht bekomme. Bei vielen anderen Nazi-Größen hat das Bundesverwaltungsgericht dann in einer bemerkenswerten Rechtsprechung gesagt, bei denen müsste man es offenlegen und da müssen die Persönlichkeitsrechte auch der Nachfahren zurückstehen. Also das Bundesverwaltungsgericht das relativ klar und deutlich und auch mehrmals gesagt hat, gab es dann aber eine Gesetzesänderung. Und im Rahmen eines, ich würde sagen, schon U-Boot-mäßig durchgeführten Verfahrens wurde im Gesetzgebung der Paragraph 6 Bundesarchivgesetz eingeführt, dass die Methoden des BND nicht offengelegt werden dürfen und dass man dann auch nicht begründen müsse, warum man das nicht herausgibt. Und damit ist nahezu ein Schlussstrich 2017 unter die Aufarbeitung der NS-Verquickung von BND, Bundesamt für Verfassungsschutz und MAD eingeführt worden. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit und ich finde es empörend. Es führt jetzt dazu, dass der BND sagt, ja, also man weiß jetzt, wenn wir das offenlegen, was unsere Methode ist, nämlich UMINT, also Ansprache von Personen, oder TechInt, also Intelligence durch Technologie. Und am lächerlichsten war gerade in dem Fall Kauka, dass man sagte, man würde dann ja herausbekommen, zu welchen finanziellen Konditionen 1955 informelle Mitarbeiter, NDVen genannt beim BND, bezahlt worden sind. Also meine Erwiderung war darauf, ich denke mal, die Bezahlung hat sich ein bisschen verändert. Dass die bezahlt werden, ist wahrscheinlich klar, aber aus der Mark ist auch die Euro geworden. Also, dass da immer noch dasselbe gezahlt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist noch nicht entschieden und sieht so aus, als ob wir damit nicht durchkommen werden. Jedenfalls, diese Gesetzesänderung hat leider viel kaputt gemacht.
Ja. Ich jetzt gerade wünschte ich mir wirklich, ihr hättet einen Eimer Popcorn, Fix und Foxy und der BND. Das ist ja eigentlich ein toller Titel für einen eigenen Comic, ehrlicherweise. Herr Dr. Patsch, Sie legen sich ja immer und immer wieder mit den ganz, ganz großen Playern an. Deswegen, ich habe mich bei der Recherche völlig verspielt. Ich bin auf ein Verfahren gestoßen, das Sie für Korrektiv geführt haben, und zwar gegen den Bundesrechnungshof. Haben Sie auch gewonnen? Ich glaube, es ging um Prüfungsergebnisse im Kanzleramt, in diversen Ministerien. Und der Bundesrechnungshof musste letzten Endes erklären, welche Fälle überhaupt geprüft wurden und was jeweils bemängelt wurde. Was ich daran nicht verstanden habe, war die Notwendigkeit dieses Verfahrens. Was war das Problem daran? Warum kann der Bundesrechnungshof, der ja eine offizielle Prüfaufgabe hat, die Prüfergebnisse nicht transparent offenlegen? Warum kann das nicht kommuniziert werden? Sollte nicht gerade so etwas für Akzeptanz, für mehr Transparenz offengelegt werden? Ich habe das nicht verstanden, warum es dieses Verfahrens überhaupt bedurfte.
Das haben weder mein Mandant noch ich damals verstanden. Korrektiv hatte damals, Gott sei Dank, einen langen Atem. Man muss sich vorstellen, sie sind über drei Instanzen gegangen und das Bundesverwaltungsgericht hat dem Bundesrechnungshof gesagt, ihr müsst das herausgeben. Daraufhin hat der Gesetzgeber in einer Nacht- und Nebel-Abendsitzung den Paragraphen 96 Bundeshaushaltsordnung eingeführt und meinte damit einen Ausschluss eines Auskunftsrechts ins Gesetzgebungsverfahren hineinbekommen zu haben. Dann hat Korrektiv das wieder über drei Instanzen nach oben getragen und dem Bundesverwaltungsgericht wurde es dann offensichtlich auch zu viel und sie haben freundlicherweise und auch richtigerweise gesagt, der 96 Absatz 4 gibt der Presse einen gebundenen Anspruch auf Einsicht. Das ist der erste Einsichtsanspruch der Presse, der im Normalfall durchgesetzt werden kann, auf Einblick in diese Prüfberichte. Was steckt dahinter? Die Prüfberichte entstehen in verschiedenen Versionen. Und die erste Version wird der Politik mitgeteilt oder findet ihren Weg in die Politik und wird dann zwischen den Koalitionsparteien so abgeschmirgelt, bis es keinem mehr wehtut. Insofern war es hochinteressant, auch die Vorversionen zu sehen und daraus etwas abzuleiten. Das war der Grund, warum der Bundesrechnungshof sich so sperrte. Es ist natürlich genau das, wie Sie sagen, eigentlich müssten die Bürger einen Einblick haben. Aber wir sind leider nicht in Schweden, und wo das seit 200 Jahren unproblematisch der Fall ist, sondern in Deutschland, wo dann sozusagen flachgeschmirgelte Prüfberichte herauskommen, die keinem mehr wehtun oder dem Dritten, der nicht am Tisch saß. Jedenfalls mittlerweile hat man ein Einsichtsrecht und man kann vor allen Dingen auch fragen. Das war für die Presse sehr wichtig. Man kann sich sozusagen eine Einkaufsliste erfragen nach der Methode, was habt ihr denn gerade für Prüfberichte in diesem Jahr? Es wird mittlerweile, soweit ich weiß, auf einer gewissen Ebene auch veröffentlicht in Reaktion auf dieses Verfahren, was man für Prüfberichte hat. Und dann kann man die sich bestellen. So eben jetzt zum Beispiel zum Maskeneinkaufs- oder Verkaufsverfahren des Bundesministeriums für Gesundheit.
Das heißt, es war ja richtig ein bahnbrechendes Ergebnis, das Sie dann dort erstritten haben. Was ich auch ganz putzig finde, ist, wenn man sich jetzt genauer betrachtet, was Korrektiv versucht hat zu erreichen und letztlich auch erreicht hat, fragt man sich ja doch, wie kann das dann Systempresse sein? Regierungstreu, aber das können wir einfach
dieser
mal.
Begriff ist.
Das können wir. Ja. Ist es. Ja. Aber das finde ich ist ja ein sehr schöner Gegenbeweis. Herr Dr. Patsch, Sie haben auch schon eine Rechtsanwaltskammer verklagt. Und zwar diejenige Kammer, deren Präsident einer meiner häufigsten Gäste ist. Ganz liebe Grüße an Oss. Es ging um die Kammer Hamm. Und es ging um den Fall eines Politikers. Mögen Sie mal ganz kurz zusammenfassen, worum sich dieser Fall drehte?
Nun, es ging im Vorlauf eines Bundestagswahlkampfs darum, ob ein AfD-Politiker freiwillig seine Zulassung zurückgegeben hatte oder erst auf Zwang. Und das wollten wir von der Anwaltskammer erfahren. Die sagte dann nein und wir haben sie dann im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, glaube ich, in Anspruch genommen und konnten darüber für die Rheinische Presse damals nachweisen, dass eben der Politiker erst nach den Aktionen der Anwaltskammer in Anführungszeichen freiwillig seine Zulassung zurückgegeben hatte.
Es war tatsächlich ein bisschen, glaube ich, sehr besonderer Fall. Das ist ja bis zum OVG Münster hochgegangen. Ich, die 5 Jahre von Rechtsanwaltskammer tätig war in der Geschäftsführung, ich kann das Verhalten der Kammer absolut nachvollziehen, weil wir haben ja den 76 Brau, der grundsätzlich unter Strafandrohung sogar verbietet, Auskünfte zu erteilen. Und wenn man berücksichtigt, dass die meisten Anfragen laufende Verfahren betreffen, vielleicht einzelne kleine Beschwerden, hat diese Vorschrift durchaus ihre Berechtigung. Hier war der spannende Fall, es ist ja wirklich mitten im Wahlkampf in der Presse aufplöppte sozusagen. Der Herr war sowieso in allen Medien und er hat sich selbst in der Presse geäußert auf die Frage, warum er kein Anwalt mehr sei und hat dann angegeben, ja, ich glaube, es war Landtag, NRW, Landtagswahlen. Ich glaube, er hat angegeben, ja, ich habe auf meine Zulassung verzichtet, weil ich mich jetzt ganz dem Wahlkampf widmen möchte. Und ich glaube, aus Sicht der Kammer braucht man diese Sicherheit, dass man dazu verurteilt wird. Hätte die Kammer einfach Auskunft erteilt, dann wäre, bin ich mir ziemlich sicher, wahrscheinlich von der anderen Seite sofort ein Verfahren angestrengt worden. Und das ging ja noch richtig durch die Presse, Herr Dr. Patsch. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich sage ja, ich habe mich völlig verspielt. Es reichte dann ja hin bis zu einer Kontenpfändung bei der Partei, weil tatsächlich Vermögensverfall vorgelegen hatte. Und die Zulassung, die war bereits seitens der Kammer widerrufen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Bescheid schon zugestellt. Ich glaube, der war sogar schon zugestellt. Und dann wurde schnell gesagt, ja, ich verzichte. Ich glaube, dass das schon ein Fall ist, gerade im Zusammenhang mit der Landespolitik. Da hat die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse.
So hat es das Gericht in zweiter Instanz auch gesehen. Ich habe auch ein gewisses Verständnis für eine Körperschaft, die sagt, so wie Sie es gerade andeuteten, das können wir nicht einfach rausgeben, auch wenn wir den Anspruch sehen. Also man könnte sich einmal mit einem ganz guten Gutachten auch absichern. Noch besser ist es natürlich durch einen Beschluss und oder ein Urteil. Dann kann man das problemlos rausgeben, schützt natürlich nicht davor, dass die betroffene Seite möglicherweise im einstweiligen Rechtsschutz dagegen vorgeht. Das sind dann spannende verwaltungsrechtliche Verfahren mit Drittwirkungen. Das ist eine der spannendsten verwaltungsrechtlichen Konstellationen, auch der Geheimhaltung und wie man darüber berichtet. Da gibt es auch in Deutschland noch nicht eine wirklich gute Lösung. Also das In-Kamera-Verfahren, was sich hier anspricht, spreche, was ja 1999 etwa erst gekommen ist, um den 99 einzuführen, das ist keine wirklich gute Lösung, um diese Geheimhaltungskonflikte zu lösen. Andere Staaten machen das anders, nach meiner Meinung besser. Aber ja, in diesem Fall hat sich das alles gelöst und natürlich hat die Allgemeinheit, haben die Wähler und Wählerinnen ein Recht darauf, zu wissen, wen sie wählen und ob diese Leute Sozialfälle sind oder nicht.
Ja, definitiv. Und der ehemalige Anwalt stand ja auch wirklich absolut durch die Landtagswahlen im Fokus der Öffentlichkeit.
Da gab's auch, er ist wieder Anwalt in Delitzsch.
Oh, ja. Tja, dann ist das so. Ja. Wissen Sie zufällig, ob er sich selbst vertreten hat im Verfahren gegen die Kammer?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen.
Das wäre ja immer ganz spannend gefunden. Aber es gab sonst um diesen Fall herum wahnsinnig viel Gossip, weil ich glaube, ist das nicht sogar der Mann von Frauke Petri?
Ja, genau.
Ist es oder war es ja. Oder irgendwie so, habe ich ja. Gelesen, weil ich glaube, auch nicht nur die Lokalpresse, sondern überregional hat wahnsinnig viel dazu berichtet. Ja. War natürlich ein spektakuläres Verfahren. Ich glaube, LTO hat auch berichtet. Ich guck mal, ob ich den Artikel noch finde, dann packe ich ihn mal in die Shownotes. Herr Dr. Patsch, ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie sind auch Vertrauensanwalt, derzeit unter anderem für die Charité, zuvor, und das finde ich wahnsinnig spannend, für den Berliner Senat zum Thema Korruption. Und auch da wünsche ich mir wieder ein Eimer Popcorn dazu. Bevor wir aber zu den ganz heißen Eisen kommen, erstmal für alle Lauscher da draußen, was genau macht ein Vertrauensanwalt? Welche Aufgaben hat er und wie wird man überhaupt Vertrauensanwalt?
Also in Berlin wurde ich Vertrauensanwalt, weil ich glaube, einer der wenigen war, die sich gemeldet hatten auf ein extrem unattraktives Angebot des Berliner Senats. Dass die finanzielle Ausstattung war so, dass viele sagten, das können wir uns nicht leisten. Es waren, glaube ich, 500 Euro für 3 Monate. Und und dazu sollte man tagtäglich zur Verfügung stehen. Also es gab wenige Bewerber und irgendwie wurde ich dann genommen. Der Vertrauensanwalt steht zur Verfügung, um Hinweise der Bevölkerung entgegenzunehmen auf Korruptionsfälle und die dann sachgerecht mit der Berliner Verwaltung zu lösen. Die Institution geht es heute noch, wird jetzt von meinem Nachfolger fortgeführt. Und das war eine sehr spannende neue Einrichtung des Berliner Senats, übrigens von 100% der Abgeordneten gewünscht und von der Verwaltung aber heftig zurückgeschnitten, sozusagen eingeschränkt im Tätigkeitsbereich, wie auch in der Ausstattung, weil die Verwaltung davon offensichtlich wenig hielt. Und es gab dann eigentlich tagtäglich extrem spannende Hinweise aus der Bevölkerung auf vermutetes Fehlverhalten. Es gab natürlich viele auch, ich nenne sie immer die Beladenen, die irgendwie 1950 nicht zum Zuge gekommen waren und jetzt sagten, jetzt habe ich jemanden, dem kann ich das erzählen. Aber es gab auch sehr spannende Fälle, die ich dann mit dem zuständigen Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt in Angriff genommen habe. Die spannendsten Fälle, und das fand ich sehr wichtig und sehr interessant, kamen aber von Institutionen, für die ich gar nicht zuständig war. Denn plötzlich erschienen bei mir Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter von BND, Bundesamt für Verfassungsschutz, und vom Innenministerium, dem Bundesinnenministerium. Und denen musste ich sagen, dass ich für ihre Fälle nicht zuständig sei, aber dass ich ihnen vielleicht anwaltlich helfen könne. Oder durch Vermittlung oder Ähnliches. Und was dann wiederum sehr spannend war, dass das nun gar nicht gelitten war von diesen Institutionen und uns insbesondere das Bundesinnenministerium dann sehr aggressiv auf Abwehr ging und versuchte, gegen mich vorzugehen. Und da merkte man, da ist man jetzt an eine empfindliche Stelle gekommen. Ich muss zugestehen, dass ich in Berlin nie so eine klare Abwehr erlitten habe und deshalb möglicherweise nie so an die richtig großen Fälle kam. Es gab mal einen sehr guten Hinweis getürkte Ausschreibungsverfahren. Da sind wir aber leider nicht weitergekommen, weil der Hinweisgeber in der Mitte plötzlich verschwand und nicht mehr erreichbar war und also nichts mehr sagen wollte. Aber das war schon eine sehr interessante Institution und ich halte sie für sehr geeignet, um Low-Level, Low-Cost der Verwaltung zu helfen, korrekter zu arbeiten.
Ja, verschwunden nicht mehr. Ich hoffe einfach nur nicht mehr erreichbar. Das klang jetzt gleich. Meine cineastische Fantasie geht da immer gleich mit mir durch. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, es war ja eine ganz neue Position. Mhm. Ich glaube, sie waren der Erste. Man hat irgendwie keine große Bewerbung dafür wahrgenommen. Und ich habe jetzt mir mal den Spaß gemacht zu gucken, wie schnell findet man das denn, wenn man weiß, wonach man googeln muss. Es gibt einen ganz kleinen Bereich auf der Homepage von Berlin. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch einen kleinen Hinweismeldestelle beim LKA. Ich hätte ja erwartet, dass das irgendwie im Sinne der Öffentlichkeit groß beworben wird. Dazu habe ich nichts gefunden bei meiner Recherche.
Nun, das war Teil der Abwehrstrategie der Verwaltung, mich sozusagen unsichtbar zu machen. Aus den USA kommend, kannte ich, dass Aktiengesellschaften auf Seite 1 ihrer Homepage auf solche Whistleblower-Hotlines hinweisen müssen. In Berlin hatte ich immer dafür gekämpft, dass ich auf Seite 1 einer jeden Senatswebsite komme. Das war auch teilweise der Fall. Es gab einige Institutionen, die überhaupt kein Problem hatten. Der Senat, der damit die meisten Probleme hat und mich nie auf seine Website gesetzt hatte, war Senbau Wohnen, bei denen natürlich die Korruption nie ein Fall war und auch keine Gefährdung bestand. Und deshalb meinten die offensichtlich, dass sie mich nicht auf Seite 1 und auch nicht auf Seite 3 setzen müssten. Aber die Aufmerksamkeit habe ich dann versucht, durch Presse zu erreichen. Das ist auch gelegentlich gelungen und dann gingen schlagartig auch immer die Hinweiszahlen nach oben. Aber die Bekanntmachung dieser Institution, die war sehr zurückhaltend und ist auch bei anderen Auftraggebern manchmal sehr zurückhaltend.
Ja. Vielleicht noch so ein bisschen erläuternd für alle, die auch eher cineastische Fantasien haben. Korruption ist ja ein weites Feld. Was fällt da alles drunter? Es ist ja nicht zwangsläufig die Sporttasche gefüllt mit Geld, die um Mitternacht auf einem Parkplatz überreicht wird.
Also der Begriff, der damals angedacht war vom Berliner Senat, war ein sehr weiter und das ist natürlich auch richtig. Eben die Absprache von Vergaben, von Wettbewerben sollte auch dazugehören, Fehlverhalten jeder Art. Aber Korruption beginnt immer im Kleinen. Also siehe die Einladung zu Sportveranstaltungen, was jetzt wieder in Potsdam ein Thema ist mit dem Oberbürgermeister. Das Verschenken von Mont Blanc-Füllern, was ja im Bundestag mal ein großes Thema war, wo man auch ungern zu aufklären wollte. Das sind so die Anfütterungssachen und dann sind es die Dienstreisen, die Einladung zu Reisen. Also ein Mitarbeiter des, Bundesamt für Vergabe, Bundesamt für Beschaffung hatte einen Mitarbeiter, der auf seiner Website angab, er sammle Rolex und würde gerne auf Kreuzfahrten gehen. Und das war so ein bisschen seine Einkaufsliste oder
wie, seine Amazon Wishlist?
Ja, also auf seiner Facebook-Seite fand sich, ich liebe diese Dingens und ich liebe Rolex-Uhren und ich bin auch ein Freund der GSG 9. Und damit war sozusagen klar, was seine Währung war. Und das war wohl auch so, dass er darüber erreicht werden konnte und führte auch zu Ermittlungsverfahren und einer Hausdurchsuchung und Ähnlichem.
Unfassbar, unfassbar. Aber wie steht's denn jetzt um das Thema Korruption in Berlin so en gros? Weil ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wir blenden jetzt einfach mal gewisse Narrative aus, die online so kursieren und fokussieren uns jetzt auch nicht so auf die aktuellen Fälle. Die lassen alles natürlich ein bisschen anders aussehen, Stichwort China, Stichwort Russland. klammern wir das mal aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so bis vor diesen Zeitpunkten der Bürger, die Bürgerin in Deutschland gesagt hätte, ich glaube, bei uns ist Korruption nicht so ein Riesenthema wie in anderen Ländern. Ich glaube schon, dass viele das vermuten würden. Nicht, dass es keine Korruption gibt, aber dass andere Länder sehr viel stärker betroffen sind. Welches Resümee können Sie denn jetzt ziehen?
Und zunächst ist Korruption sehr schwer erfassbar. Denn es gibt, der Geschädigte ist ja nahezu unsichtbar und kann auch nicht handeln. Es ist nämlich sozusagen der Staatshaushalt. Die Personen, die sich daran beteiligen, profitieren. Insofern kommt Korruption sehr wenig heraus und es gibt auch keine seriösen Zahlen dazu. Natürlich gibt es seriöse Zahlen, wie viele Leute sind deswegen verurteilt worden, aber was tatsächlich vorliegt, ist nicht bekannt. Transparency hat einen Perzeptionsindex, das heißt, was glauben die Leute, wie korrupt ist ihr Staat? Und da haben Sie natürlich völlig recht. Da war immer die Idee in Deutschland, wir sind nicht korrupt. Das sind die anderen, hauptsächlich im Süden. Diese Perzeption war aber schon immer völlig falsch. Ich glaube, sie hat bei uns eine lange und düstere Geschichte, dass der Deutsche nicht korrupt ist und anderes auch nicht ist und ja immer anständig geblieben ist. Das stimmt eben nicht. Und es führt aber dazu, dass es eben wenig geeignete Mittel gibt und gab, um gegen Korruption vorzugehen. Also ich weise nur darauf hin, wie lange hat es gedauert, bis die Abgeordnetenbestechung dann ins Gesetz kam. Dagegen haben sich auch viele sehr lange gewehrt und es ist bis heute nicht allzu effektiv. Es gibt sehr viel Korruption und ich würde auch sagen, dass sie steigt und das liegt unter anderem daran, dass es immer schwerer wird, auf legalem Weg Gewinne zu erwirtschaften in der Wirtschaft, weil wir einfach eine hyperadministrierte Gesellschaft sind, wo viele Leute Schwierigkeiten haben, durchzugehen, wo die Einstiegshürden wirtschaftlicher Art sehr hoch sind und wo man natürlich durch Korruption Abkürzungen erreichen kann. Und je mehr ich solche Einstiegshürden bastle, je schwerer ich es mache, durch legales Handeln auch noch Geld zu verdienen, umso mehr fördere ich auch Seitenwege, Abkürzungen und damit die Korruption. Und das, muss man sagen, ist in Deutschland durch eine metastasierende Verwaltung in vielen Bereichen leider erreicht worden. Und die Gegenreaktion ist dann, dass gewisse Industriezweige eben gar nicht mehr entstehen oder völlig ausweichen. Das lässt sich schlecht zählen, aber je komplizierter das wirtschaftliche Handeln ist, umso mehr befördere ich Korruption.
Ja, ist irgendwie nachvollziehbar. Vielleicht noch so ein Hinweis für alle da draußen. Man kann beim Vertrauensanwalt natürlich anonym Hinweise abgeben. Wie sah das denn aus? Haben die meisten Menschen anonym Hinweise an Sie gegeben oder auch unter Klarnamen? Weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ne, ich habe da irgendwas mitgekriegt, aber ich bin ja nicht bescheuert und sag meinen Namen dazu.
Gut, die Einrichtung eines Korruptionsanwalts hat ja auch den Hintergrund, dass ich die Person, die sich mir offenbart, beschützen kann und ein gewisser Durchsuchungsschutz, dadurch, dass alles in einer Anwaltskanzlei passiert, besteht. Und dass ich eben auch in meinem Vertrag mit dem Land Berlin zum Beispiel nicht verpflichtet war, den Hinweisgeber zu nennen. Das war ausdrücklich so vorgesehen und dieser Vertrag war auch öffentlich gemacht worden. Es war oft so, dass die Personen zunächst anonym anriefen oder auch anonym bei mir erschienen und sagten, ich sage jetzt mal nicht meinen Namen, aber dann im Laufe des Gesprächs Vertrauen fassten und ich eben auch sagte, wenn ich jetzt eine Nachfrage habe, an wen wende ich mich? Da gab es dann Modelle, rufen Sie in 4 Wochen wieder an, wenn der Name nicht genannt werden sollte. Aber das hat sich dann meistens dahin bewegt, dass irgendwann die Personen gesagt haben, also jetzt hier können Sie meinen Namen haben, geben Sie ihn bitte nicht weiter. Das hat dann gut funktioniert. Und das ist ein bewährtes, wie gesagt, sehr effizientes Möglichkeit, um Korruption zu bekämpfen. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft fand das auch ganz gut.
Wurden viele Verfahren daraufhin eingeleitet, auf die Hinweise hin?
Es wurden einige Verfahren, was immer viel ist. Aber ich glaube, die Verfahren, also zum Beispiel bei dem Menschen da aus dem Beschaffungsamt, das war schon ein sehr interessantes Verfahren.
Das glaube ich auch. Ich finde das jetzt auch beim Zuhören super spannend. Und es ist natürlich toll, mal so richtige Einblicke von jemandem zu bekommen, der direkt an der Quelle saß. Ich möchte noch mal ganz kurz zum IFG springen. Damit habe ich mich im Zuge der Recherche auch viel befasst und über eine Sache nachgedacht, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ist nicht das IFG vielleicht ein taugliches Mittel, um in geeigneten Fällen mich in einem Zivilprozess selbst zu unterstützen, wenn ich Ansprüche habe?
Das ist eine sehr gute Idee und tatsächlich kann das funktionieren, wenn die Verwaltung ordnungsgemäß handelt und wenn die Gerichte schnell entscheiden. Also wir haben ja in Deutschland nicht wie in den USA die Pre-Trial Discovery, wo beide Seiten alle Informationen auf den Tisch legen müssen und dadurch eine Gleichheit im Wettbewerb vor Gericht und eben auch eine Erfüllung der Wahrheitspflicht erreicht werden soll in den USA. Bei uns ist der Kläger, insbesondere im Zivilrecht, immer im Nachteil. Das sieht man an den Dieselprozessen gegen VW und andere. Wie soll ich als Käufer eines VW Diesel wissen, ob der Vorstand betrogen hat, ja oder nein? Ja, und dem das genau nachweisen ist. Das geht ja nicht. Per IFG, in diesem Fall per UIG, also Umweltinformationsgesetz, kann man und konnte man natürlich sehr viele Unterlagen zu dieser Thematik bekommen. Und ist das ein mittelmäßig funktionierendes Instrument? Ich sage mittelmäßig, weil natürlich die andere Seite das auch erkannt hat und sehr rabiate Abwehrmethoden vor den Verwaltungsgerichten durchgeführt hat. Also ich war bei der einen Dieselklage hier in Berlin und wir hatten die Dieselinformationen zu VW und plötzlich meldeten sich 7 andere Fahrzeugkonzerne, also BMW, Audi, Land Rover und wie sie alle hießen, und sagten, wir wollen beigeladen werden. Und nach der Methode, wir haben auch ein Thema, aber es ging natürlich hauptsächlich darum, den Prozess maximal zu obstruieren. Und das führte dazu, dass wir dann eben, wie schon gesagt, nach Schleswig auswichen und da relativ schnell an die Informationen kamen. Es ist eine gute Methode, um Material zu bekommen. Und man kann dann eben auch noch andere darauf hinweisen, wie den Bundesrechnungshof, die Landesrechnungshöfe, wenn man solches per IFG erhaltene Material hat, dass dort etwas ist, und verbessert deutlich die Situation des Klägers.
Ja, weil im Zivilverfahren ist ja die Gefahr relativ groß, dass gleich wieder kommt, ja, Ausforschung. Ja. Genau. Sehr, sehr interessant. Wieder was Neues dazugelernt und der eine oder andere da draußen bestimmt auch. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie legen sich ja immer mit den Großen an. Wir haben jetzt einiges schon gehört und Sie haben auch so ein bisschen erzählt aus Ihrer Zeit als Vertrauensanwalt jetzt für den Berliner Senat, dass da so ein bisschen Gegenwehr kam. Und was bei mir jetzt auf völlige Begeisterung stößt, stößt bei anderen wahrscheinlich auf Ablehnung. Wie sind so die Reaktionen, wenn Sie wieder mal so ein medienträchtiges Verfahren führen? Sie sind online selbst jetzt nicht so wahnsinnig präsent, aber kommt da trotzdem so ein bisschen was bei Ihnen an? Und wenn ja, dann eher positiv oder negativ?
Sehr unterschiedlich. Und je nach Fall und auch je nachdem, wie der Fall transportiert worden ist. Es kommt teilweise rabiate Abwehr, also wenn Sie darauf anspielen, Herr Maaßen sagte mir damals beim Verfahren gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz, da ging es um die Akten, die das Bundesamt für Verfassungsschutz zu Alois Brunner hat, auch einem Nazi-Kriminellen. Herr Partsch, wenn Sie diese Akten bekommen vom Bundesverwaltungsgericht, werde ich, Maaßen, dafür sorgen, dass das Gesetz geändert wird.
Ist nicht wahr.
Ja, das hat er
mir so. Also ich wollte das jetzt gar nicht.
Das hat er mir so vor Zeugen gesagt, deshalb kann ich das auch so wiederholen. Mein Zeuge war damals Stefan Aust, auch kein unbekannter Journalist. Also das fand ich schon heftig. Gut, er war dann 10 Tage später, musste er zurücktreten. Aber vielleicht arbeitet er noch daran, dass er das Gesetz wieder ändern kann. Und wie gesagt, kurz zuvor wurde auch das Bundesarchivgesetz ja tatsächlich sehr dezimiert. Aber es gibt da, das ist so die härteste, aber auch klarste Abwehr. Es gibt natürlich viel hinten herum und über die Bande spielen. Es gibt auch die freundliche Frage einer Justiziarin, eines Bundesministeriums, was können wir tun, damit sie uns nicht wieder so durch den Kakao ziehen. Das fand ich dann sehr offen, habe ich gesagt, dann mandatieren Sie mich, dann sage ich Ihnen, was Sie rausgeben müssen und was Sie nicht rausgeben müssen. Also ich bin ja als Anwalt offen, aber zum Mandat ist es leider noch nicht gekommen. Ja, es gibt sehr unterschiedlich. Es gibt dann auch natürlich viel Beifall. Es gibt teilweise auch Beifall von der falschen Seite. Man muss ja sehen, dass ja manche diese Informationen dann für das eine oder andere gebrauchen oder auch missbrauchen. Da gibt's alles, aber das kann man nicht beeinflussen. Ich bin ja sozusagen der Anwalt, der zum Recht rät und das durchsetzt. Und den Rest macht dann der Mandant.
Also das mit Maßen finde ich ja, ich habe das auch gelesen, irgendwo online bei der Recherche. Aber ich dachte, ich fall vom Stuhl. Das fand ich unglaublich, diesen Satz.
Na, er hatte ja zuvor seinen Assistenten am Bundesverwaltungsgericht platziert. Also er konnte schon was erreichen.
Naja. Apropos Gesetz ändern, apropos Maßen, apropos Gesetz ändern. Sie kämpfen an so vielen Fronten. Wenn Sie jetzt 3 Wünsche frei hätten, was der Gesetzgeber ändern sollte im Hinblick auf Auskunftsrechte, Informationsrechte. Gibt's da was?
Ich habe einen speziellen Wunsch. Die Koalition hat in ihrem Vertrag gesagt, es soll ein Auskunftsrecht in Restitutionsverfahren geben. Das ist einer meiner Hobby-Spezialgebiete, Restitutionsrecht und da die Kunstrestitution. Und auch dort leiden die Antragsteller unter Informationsmangel, welcher sich bei den Behörden, den Museen etc. befindet. Dass dieser Auskunftsanspruch endlich kommt und dass endlich die Karten auf den Tisch gelegt werden, wo befinden sich die Gemälde, wo befinden sich die Kunstwerke und nicht dieses unselige Versteckspiel, das bis heute andauert, weiter. Das ist also ein sehr spezielles Auskunftsrecht, ist aber im Koalitionsvertrag erfreulicherweise ausdrücklich genannt. Und er mag sich dann auch gegen die Galerien und Auktionshäuser richten, die bis heute nur zum Teil ihre Archive offenlegen. Ansonsten wünschte ich mir, dass es weniger Gesetze gibt. Es gibt viel zu viele Gesetze und viel zu viele schlechte Gesetze. Und dass die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger nicht durch Normen an jeder Ecke eingeschränkt werden und dass dann auch der Rechtsstaat wieder in Fülle entstehen kann, indem man Normenklarheit hat. Die Normenklarheit nimmt immer mehr ab. Wir haben eigentlich jetzt nur noch Wahrscheinlichkeiten und es gibt tausende Normen, die kein Mensch kennen kann, auf die man dann aber gewiesen wird. Und mir sagte in einem Gesetzgebungsverfahren ein Vertreter des Bundesinnenministeriums, den ich sagte, dann listen Sie doch die Ausnahmegesetze, sagt er, woher soll ich denn diese Gesetze kennen? Und das fand ich auch einen starken Satz im Gesetzgebungsverfahren. Ja, während man auf der anderen Seite immer sagt, Unwissen schützt vor Strafe nicht, sagen also die Beamten, ja, wir wissen auch nicht, was es da so alles gibt, aber das ist ja ihr persönliches Pech. Also es müsste weniger und klarere Gesetze geben. Wir haben gerade im Informationsfreiheitsgesetzumfeld eine sogenannte Atomisierung der Informationszugangsrechte, so dass keiner mehr so wirklich weiß. Ich sagte vorhin 96 Absatz 4 Bundeshaushaltsordnung ist dann eine eigene Anspruchsnorm. Das ist natürlich toll, aber Klammer auf, wer kennt sie? Ja, dasselbe gilt für irgendwelche Auskunftsansprüche aus den Akten von Bundesbeamten. Auch da ist durch Rechtsprechung damals, das war zu Wehrsportgruppe Hoffmann, ein eigener Auskunftsanspruch entstanden durch das Bundesverwaltungsgericht. Super, aber wer kennt es? Auch ein Journalist, auch ein Fachanwalt in diesem Bereich wie ich. vergisst sie dann wieder. Wir brauchen da ein sauberes Transparenzgesetz. Auch das ist übrigens ein Versprechen unserer Koalitionsregierung. Es soll ein Transparenzgesetz geben für den Bund. Auch das ist bis heute nicht wirklich vorbereitet worden. Die Innenministerin drückt sich darum, weil es offensichtlich in ihrem eigenen Ministerium nicht gewünscht ist. Man hat es aber den Bürgern versprochen, möge das doch bitte kommen und die vielen atomisierten Zugangsrechte ersetzen.
Ich glaube, das wäre eine sehr gute Lösung, weil es dann übersichtlich ist, in einem Gesetz alles regeln. Und ich persönlich, kann natürlich falsch liegen, aber ich würde glauben, wenn der Zugang zu Informationen so viel leichter wäre und viel mehr Transparenz herrschen würde, auch bei Ministerien, bei sonstigen Behörden, egal welcher Kategorie, dass das Interesse daran abnehmen würde. Wenn alles offen und transparent ist, glaube ich, dass das gar nicht so ein großes Drama gäbe, wie alle befürchten. Weil wenn alles selbstverständlich einsehbar ist, glaube ich, würde sich nach dem anfänglichen Hype das vielleicht so ein bisschen einpendeln auf diejenigen Informationen, die dann auch in der Presse gespielt würden, wo wirklich was Interessantes drinsteckt. So weiß ich es ja immer nicht und muss ja an ganz vielen Fronten kämpfen um die Auskunft, um die Einsicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Gerichte entlasten würde. Weil man dann ja auch, es muss ja nicht jede Kleinigkeit, aber wenn so die wichtigsten Informationen öffentlich wären oder zumindest einsehbar, man kann das ja auch über verschiedene Zugangsrechte vielleicht regeln, dass wir da eine große Entlastung hätten.
Also das IFG ist ja 2006 verabschiedet worden mit der schönen Begründung, es soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung wiederherstellen. Es soll einen Fortschritt in der Verwaltung bewirken. Und man muss leider kritisch sagen, dass es möglicherweise auch das Gegenteil oder jedenfalls meine Vertrauen das Gegenteil erreicht hat. Denn die teilweise sehr rabiate Abwehr, die eben die Behörden machen gegen die Offenlegung, führt natürlich dazu, dass der entsprechende Kläger und meint, dass da auch wirklich ein großes Geheimnis dahinter steckt. Also ich nenne jetzt nur die Protokolle des Robert-Koch-Instituts, ja, wo dann, als sie offengelegt waren, habe ich mich gefragt, ja, was hat man denn da so Großes geheim gehalten? Warum hat man das zurückgehalten? Ja. Transparenz, die gerade dieser Entscheidung hätte dazu geführt, dass gewisse Verschwörungsthemen gar nicht entstanden wären. Ja, und man hätte auch vielleicht die Leute besser mit sich nehmen können bei diesem schwierigen Prozess. Also das ist ja auch die Idee des Transparenzgesetzes. Es wird ganz viel, das Maximale veröffentlicht, sodass die Bürgerinnen und Bürger sehen können, nachprüfen können und dann diese Sachen, da wird was geheim gehalten, wir wissen nicht, was geschieht, gar nicht als Mythos entstehen kann. Die Slowakei hat zum Beispiel ein sehr schönes Gesetz, ich weiß nicht, ob es noch existiert, wahrscheinlich wird es jetzt bald unter der derzeitigen Regierung abgeschafft. Kein Vertrag der öffentlichen Hand mit Privaten wird wirksam, bevor er nicht veröffentlicht worden ist. Ich finde, da muss es natürlich Ausnahmen geben. Also wenn der BND oder der Bundeswehr irgendwas Spannendes anschaffen, das muss nun nicht veröffentlicht werden. Also selbst ein Transparenzfreak wie ich sagt da, nee, da muss es Grenzen geben. Aber warum ich eine Brücke bauen soll und dieser Vertrag nicht offengelegt werden kann, das verstehe ich nicht. Das würde Vertrauen schaffen. Das würde auch dem Wettbewerb zeigen, das war eine faire Geschichte. Der Vertrag ist jetzt fair. Ich finde diese slowakische Regelung eigentlich sehr schön.
Das gefällt mir auch gut. Vor allem kann man ja letztlich sagen, Transparenz stärkt die Demokratie. Ja, deswegen, ich hatte vorhin auch schon an die RKI-Files gedacht. Transparenz führt dazu, dass es weniger Echsen-Theorien gibt. Bevor wir uns komplett verplaudern, Herr Dr. Patsch, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten auf meinem Zettel. Die sind jetzt durchaus rechtlich nicht mehr kompliziert, hat mich aber sehr interessiert und deswegen frage ich nach. Ich habe gelesen, dass Sie Vormund eines syrischen Flüchtlings sind oder waren. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Wie kam es dazu und was hat Sie dazu bewogen, sich da zu engagieren?
Ich habe damals in dieser Krise mit den syrischen Flüchtlingen einfach gesehen, dass da ganz viele unbegleitete Minderjährige kamen. Die Anwaltskammer hatte dann auch dazu aufgerufen, ob man nicht eine Patenschaft übernehmen kann. Dazu habe ich mich gemeldet und bekam einen wohl 15-jährigen Jungen. Und habe dann aber eben leider auch das Labyrinth der deutschen Verwaltung gesehen. Also dieser arme Knabe bekam als erstes eine internationale Steuernummer vom Finanzamt zugestellt und fragte mich, was er damit sollte. Und es ging dann sozusagen jeden Tag so weiter, dass irgendeine Behörde ihm irgendetwas zusandte, was er nun wirklich nicht brauchte. Und die Antragsprozesse waren sehr, sehr mühsam, aber ich habe sozusagen ja in der Anfangszeit jeden zweiten Tag mit ihm einen Behördengang machen müssen, wo ich auch dachte, boah, das kann man eigentlich allen einfacher machen. Man konnte auch hier beim Lageso den Missbrauch in den Warteschlangen bereits sehen, fühlen und riechen. Also die Personen aus dem Wachschutz, die da standen, da musste man nicht viel sich überlegen, um sich vorstellen zu können, dass das schwierig ist. Ich habe das ein Jahr lang gemacht. Es war sehr, sehr aufwendig, auch emotional sehr spannend. Was mich sehr gefreut hat, dieser Junge war dann extrem stolz, als er mich in eine Moschee mitnehmen konnte und mir zeigen konnte, wie er betet. Und wir haben da also gemeinsam das gemacht und das hat ihn also mit großem Stolz erfüllt. Also das war schon, ich möchte diese Erfahrung nicht missen, weil sie sehr interessante Einblicke gegeben hat. Nachher wurde er dann von einer professionell agierenden Vereinigung abgeworben, die ihm das Blaue vom Himmel versprach und er dann vor dem Vormundschaftsgericht sagte, er wolle doch lieber in die Hände dieser Organisation. Ich habe ihm damals gesagt, ich musste ihm, dachte ich, müsse auch ein bisschen erzieherisch ihn sozusagen seine Träume vielleicht dahin zurechtstutzen, das, was er machen kann. Also die long story short, ich habe jetzt gehört, dass er eine Krankenpflegerlehre macht und insofern hat das ein Happy End genommen. Zwischendrin sah es nicht so gut aus, aber es war eine spannende Erfahrung und ich fand es auch eine gute Aktion von der Anwaltskammer.
Finde ich auch. Und wie schön, letztlich in einem Beruf gelandet, wo wir so viele offene Stellen haben. Also Happy End, kann man nur so sagen. Dann habe ich noch einen Punkt. Sie haben als Autor unglaublich viel veröffentlicht, mit Beiträgen in Zeitschriften, fange ich gar nicht erst an. Was mir aber aufgefallen ist, es sind ja auch Bücher dabei, eine thematische Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Sie haben unter anderem den ersten und einzigen Kommentar zum Bundesarchivgesetz mitgeschrieben und mit herausgegeben und aber auch ein Buch Die Villen am Griebnitzsee. Das handelt von architektonischen Kleinoden, die Glanz und Elend des 20. Jahrhunderts spiegeln. Da schlagen offensichtlich noch aus dem Studium zwei ganz weit voneinander entfernte Herzen in ihrer Brust, oder? Wie kam es zu diesen beiden so gegensätzlichen Veröffentlichungen?
Also das Bundesarchivgesetz hat mich natürlich seit Eichmann immer begleitet. Die vielen Fälle vom Bundesverwaltungsgericht, auch vor den Verwaltungsgerichten in Köln, gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz, das übrigens in seinem ersten Schriftsatz sagte, das Bundesarchivgesetz ist nicht auf uns anzuwenden, fand ich auch eine starke Aussage einer Bundesbehörde. Aber da haben mich bewogen, dieses extrem spannende Rechtsgebiet, das Bundesarchivgesetz ja 1988 als bereichsspezifisches Informationszugangsgesetz, als erstes Zugangsgesetz in Deutschland verabschiedet worden, mit eben teilweise genialen Regelungen wie diesem Direktzugang, um einen Druck auszuüben auf die aktenführende Behörde, doch die Akten abzugeben. Ja, das ist so ein kleiner Druck, wenn ihr es nicht macht, dann kriegt ihr halt den Anspruch gegen euch. Und so wollte man alle dazu bewegen, dass sie ihre Akten eben ans Bundesarchiv geben. Also ich fand das so auch von der Gesetzessystematik, Technik total spannend. Also Akten sind ja für uns Juristen nicht grau und schwarz und staubig, sondern eigentlich der Zugang zur Wahrheit und zum Recht. Und das Bundesarchivgesetz ist als bereichsspezifisches Recht eben ein interessanter Vorläufer der Informationszugangsrechte. Das dazu und der Griebnitzsee hat mich als Mandat überrascht. Ich hatte einen Mandanten, der kam zu mir und sagte, ich habe da ein Grundstück gekauft und ich darf plötzlich nicht drüber laufen und mir wird gesagt, das gehöre jetzt der Stadt oder sonst wem. Und da kam ich so in Naturschutz und Nachbarschaftsrecht, obwohl ich was ganz anderes machte. Und das wurde ja auch dann eine bundesweit bekannte Auseinandersetzung zwischen den dortigen Eigentümern, sehr oft aus Restitution oder aus Mauergesetz gegen die Landeshauptstadt Potsdam, wo wir letztendlich alle Prozesse nach 10, 20 Jahren gewonnen haben. Und daraus sammelten sich, ich habe in der Zeit 10, 20 der Eigentümer vertreten. Das war einfach ein Brennpunkt deutscher Geschichte zwischen 1900 und eben bis heute über 3, 4 unterschiedliche Regierungen hindurch. Extrem spannend, was in der jeweiligen Villa passierte. Es war eben im Kaiserreich. Wohnte man dort, um dem Kaiser nahe zu sein? Und dann sind immer wieder die Eliten dahin gezogen. Gerade in der Weimarer Republik wohnten da sehr, sehr bedeutende Leute, Bankiers, Kunstsammler, Industriemagnate. Und man konnte wie unter einer Lupe deutsche Geschichte dort studieren. Und als ich nun nach all diesen Mandaten 200 Aktenmeter hatte, habe ich mir gesagt, die kann ich jetzt nicht ins Archiv geben und dort verstauben lassen, da muss ich irgendwas draus machen. Und weil es eben sehr viel mit Kunst und auch dem Gebäudestil, also wurde teilweise sehr viel moderne Architektur, Mies van der Rohe hat allein 3 Häuser dort entworfen, unter anderem sein erstes im Alter, ich glaube, von 21 Jahren, das Haus Riehl, wo ein Architekt plötzlich was Nagelneues ausprobiert und dann weltberühmt wird. Also da kann man sehr, sehr viel studieren und bis heute noch sehen. Das hat mich interessiert und dann dachte ich, das schreibe ich mal schnell runter und habe mir so ein Dreivierteljahr gegeben. Naja, nach 2,5 Jahren war ich fertig. Also es war eine ziemliche Überforderung, aber ich glaube, es ist ganz nett geworden als Buch und es bietet eben einen Überblick aus juristischer, kunsthistorischer und geschichtlicher wie auch politischer Sicht über das Geschehen von damals bis heute.
Also egal, was Sie anpacken, es hat immer spannende Themen als Basis. Und eine spannende Sache habe ich noch, die habe ich auch online irgendwo, fragen Sie mich nicht. Ich habe 1000 Sachen über Sie gelesen. Ich habe gelesen, Sie haben einen Bär in der Kanzlei. Und was ich nicht verstehe, ich war in der Kanzlei. Ich habe keinen Bären gesehen. Es ist doch unmöglich, dass ich den Bären übersehen habe. Wobei ich ehrlicherweise gleich auf dieses Kunstwerk BND-Akte fokussiert war. Aber wo steht der Bär?
Also der Bär steht tatsächlich in einem Zimmer. Man kann ihn sogar von draußen vom Großplatz sehen. Und es ist ein Mandat eines Freundes, der einen Bären kaufte und aber nicht das Washingtoner Artenschutzübereinkommen kannte. Wir haben diesen illegalen Immigranten dann legalisiert, ihm also die CITES-Bescheinigung beschafft. In der ehelichen Auseinandersetzung sagte seine Frau aber, der Bär oder ich. Und der Mandant meinte dann, naja gut, warte mal ein paar Tage, ich regel das. Und daraus sind jetzt 20 Jahre geworden, wir sind Bärentreuhänder.
Bärentreuhänder. Jetzt haben Sie natürlich einen großen Fehler gemacht. Sobald diese Folge erschienen ist, drücken sich alle an den Fenstern die Nasen platt und wollen gucken, ob sie den Bär sehen können. Das ist jetzt so. Vielleicht können Sie dann irgendwann noch Eintritt verlangen für den Bären. Ich weiß es nicht. De facto, ich habe ihn nicht gesehen und habe mich gefragt, wie es passieren kann, dass ich einen Bären übersehe. Ein Bären aufbinden will ich den Lauschern nicht und deswegen übersehe ich auch nicht meine persönliche Lieblingskategorie, die 3 Ls. Auch die müssen wir noch durchspielen, Herr Dr. Partsch. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgeheimdienste, Lieblingsbehörden, Lieblingsauskünfte. Und für Sie habe ich die folgenden 3. Da Sie selbst Autor sind, gibt es irgendwas in Richtung Lieblingsliteratur?
Also etwas, es gibt ganz viel. Ich kaufe mir jeden Tag ein Buch und es landet auf meinem Schreibnachttisch oder sonst wo. Und ich bin immer wieder begeistert, was es für Literatur gibt. Lese jeden Samstag die Financial Times mit den Literaturempfehlungen. Und dann kriegt man auch noch die internationale Literatur. Man schafft es nicht mehr, sie zu lesen. Aber das macht mir großen Spaß, was es immer noch jeden Tag an faszinierender, spannender Literatur gibt.
Jeden Tag ein Buch?
Also ungefähr.
Wow. Ich kaufe auch viele Bücher, ich habe aber einfach schon ein riesiges Regal voller muss ich demnächst endlich mal lesen Bücher. Deswegen habe ich mir selbst momentan einen Bücherkaufstopp auferlegt, den ich gelegentlich breche, aber nicht so häufig.
Also vielleicht als kleiner Teaser, es wird im Herbst diesen Jahres von Thomas Harding ein Buch geben über die Ermordung der Familie von Robert Einstein in Italien. Da habe ich an der Recherche mitgewirkt und das ist eine super spannende Geschichte über ein ungesühntes Verbrechen der Wehrmacht in Italien, was der englische Autor Thomas Harding schreiben und jetzt verlegen wird. Das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man an der Erarbeitung des Materials mitgewirkt hat.
Also vielleicht lese ich dann oder kaufe ich mir als nächstes Die Villen am Griebnitzsee, weil das den Bundesarchivkommentar, den besitze ich tatsächlich. Da staunt ihr jetzt alle, ne? Ich gebe aber ehrlich zu, ich besitze den nicht aus beruflichen Gründen, sondern weil ich ein Exemplar geschenkt bekommen habe in der Kanzlei. Ansonsten hatte ich bisher noch nicht so viel Verwendung dafür. Ist nicht mein Rechtsgebiet. Dann vielleicht noch zum Abschluss, weil sie immer so große Dinge angehen. Haben Sie ein Lieblingsmotto?
Ja, sapere aude. Das heißt, wage es zu wissen. Unter anderem von Immanuel Kant. Das große Motto, auf das sich die Bundesrepublik nach 300 Jahren vielleicht mal besinnen könnte. Und das geht natürlich auch in Richtung Transparenz. Immanuel Kant hat ja auch zum ewigen Frieden geschrieben. Auch dort ist die Wahrhaftigkeit in den Vertragsverhandlungen ein großes Thema zur Vertrauensbildung. Also man soll den Mut haben, zu wissen und auch Wissen zu erhalten.
Ich glaube, besseres Motto hätte man unter diese Episode gar nicht fassen können. Das passt zu allem, was Sie machen, wie die Faust aufs Auge. Lieber Herr Dr. Partsch, ich bin traurig. Ich glaube, wir sind für den Moment durch, weil wir sonst die Zeit komplett sprengen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Noch ein paar kleine Hinweise an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns für aktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, jeden neuen Abonnenten. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, wichtiger als vielleicht jemals zuvor, werft einen Blick in die Shownotes. Ich werde alles reinpacken, worüber wir gesprochen haben. Herr Dr. Partsch, ich habe eben die Lauscher aufgefordert, ein Abo dazulassen. Ich lasse jetzt schon ein Abo bei Ihnen da, weil ich will auf gar keinen Fall, dass das die letzte Episode war. Ich werde sie jetzt online quasi, jetzt hätte ich beinahe stalken gesagt, verfolgen ist auch nicht besser. Ich werde Ihnen folgen online und wenn wieder so ein paar spannende Verfahren, und ich habe ja gar nicht alles auf meinem Zettel abarbeiten können, zusammengekommen sind, dann möchte ich wahnsinnig gern eine weitere Episode aufzeichnen und ich wünschte, ich hätte Popcorn gehabt. Und ihr schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Knabbereien gebraucht habt. Derweil, ich denke nämlich schon. Lieber Herr Dr. Partsch, tausend Dank. Es war mir ein Fest.
Hat sehr viel Spaß gemacht.